You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Und damit begrüße ich euch zu den Antifa-Nachrichten vom 16.05.2024. Heute geht es unter anderem um das Agentengesetz in Georgien, das Urteil gegen Björn Höcke und um den Neonazi Marcel L., der seit dem 14. Mai vor dem Landgericht Frankfurt steht. Im anschließenden Beitrag beschäftigen wir uns ausführlicher mit möglichen Strategien der antifaschistischen Bewegung und blicken zurück auf die Proteste gegen rechts nach dem Bekanntwerden des Potsdamer Geheimtreffens. Danach erinnern wir wie jede Woche an die Opfer rechter Gewalt, bevor wir euch zum Abschluss noch einige Veranstaltungshinweise an die Hand geben. Doch zuvor kommen wir erstmal zu den Kurzmeldungen. Das Agentengesetz gefährdet die Demokratie in Georgien. Am Dienstag, dem 14.05., wurde in Georgien das lang umstrittene Gesetz zur ausländischen Einflussnahme verabschiedet. In Georgien ist das Gesetz auch als russisches Gesetz bekannt, da von Gegnern des Gesetzes dadurch eine stärkere Nähe zu Russland befürchtet wird. So äußerte sich die Demonstrantin Anna Lapiashvili: "Wir glauben, dass dieser Weg nach Russland führt. Diese Gesetzgebung ist von Russland auferlegt und sie wird uns definitiv nicht in die Europäische Union führen." Das Gesetz besagt, dass Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20% ihrer Finanzmittel von ausländischen Quellen beziehen, diese ab sofort offenlegen müssen. Es wird befürchtet, dass, ähnlich wie in Russland, Organisationen dadurch stärker überwacht werden können und sogar als ausländische Agenten gebrandmarkt werden könnten. Bereits jetzt sind rund 20% des Landes in Südossetien und Abchasien von Russland besetzt. Im Land fürchtet man, nicht zuletzt durch das russische Gesetz, dass Georgien jetzt ein ähnliches Schicksal wie der Ukraine droht. Auch die EU zeigte sich besorgt und forderte die Zurückziehung des Gesetzes. Neonazi Marcel L. seit Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt. Seit vergangenem Dienstag um 10 Uhr muss sich der Neonazi Marcel L. vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Am 14. April 2023 durchsuchte das SEK die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bergen-Enkheim sowie eine Kleingartenanlage im Frankfurter Süden. Dabei fanden sie zahlreiche Waffen sowie eine Splittergranate, die mit Nylonschnur befestigt von der Decke hing. Selbst für die erfahrenen Einsatzkräfte war dies ein erschreckender Anblick. Offenbar plante der Neonazi Marcel L. seit längerem Anschläge auf nichtdeutsche, Juden, Grünen und linken PolitikerInnen sowie Angehörige der LGBTQ+-Community. Sein Ziel war die Herbeiführung eines Regimes, das mit den Nationalsozialisten unter Hitler vergleichbar ist, so die Frankfurter Allgemeine. All dies sollte an einem nicht näher bekannten Tag X in die Tat umgesetzt werden. Das Ergebnis des Prozesses bleibt abzuwarten. AfD in Halle verleumdet Halle gegen rechts. Hintergrund ist ein Anschlag auf den Privatwohnsitz von AfD-Stadtrat Olaf Schröder. In der Nacht vom 13. auf den 14.05. wurden zunächst Steine gegen die Fenster des Wohnhauses geworfen. Später fand die Polizei dann außerdem noch einen Brandsatz auf der Fußmatte vor der Eingangstür. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Raue äußerte sich und machte das Bündnis Halle gegen rechts mitverantwortlich für den Anschlag. Wie so oft begibt sich die AfD dabei in die Opferrolle einer angeblichen Hetzkampagne linker Gruppierungen. Halle gegen rechts bezeichnete er als Verstärker dieser erfundenen Hetzkampagne. Des Weiteren verharmloste und relativierte Raue in seinem Statement das Potsdamer Geheimtreffen, in dem von der Massendeportation von Millionen Menschen fantasiert wurde. Auch dies sei laut Raue frei erfunden und diene nur dem Drücken der Umfragewerte. Das Statement reiht sich somit in die üblichen Verschwörungsnarrative von zahlreichen AfD-Funktionären ein. Thüringer AfD-Vorsitzender Björn Höcke vor dem Landgericht Halle zu einer Geldstrafe verurteilt. Anfang April wurde der Faschist Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle angeklagt. Am 14.05. einigte sich das Landgericht dann auf eine Geldstrafe. Doch genaueres weiß Amira, die den gesamten Prozess in Halle begleitet hat.
Also Höcke war angeklagt wegen des Paragraph 86a, dieser Kennzeichenparagraph, weil er 2021 bei einer Wahlkampfrede in Merseburg im Rahmen seiner Rede gesagt hat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für unsere Heimat, alles für Deutschland. Und dieses alles für Deutschland war auch der Wahlspruch der SA und fällt unter diesen Paragraph und deswegen war er angeklagt. Und am Anfang sollte er auch noch wegen noch einer anderen Veranstaltung in Gera im Herbst letzten Jahres angeklagt werden und das wurde dann kurzfristig wieder abgetrennt. Also es ging jetzt nur um Merseburg 2021 und Höcke wurde verurteilt und zwar zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 130 Euro, also 13.000 Euro. Und dadurch, dass es mehr als 90 Tagessätze sind, also 100 Tagessätze, wird Höcke, wenn das Urteil rechtskräftig ist, vorbestraft sein. Und das hat schon Auswirkungen, zum Beispiel wird er nicht mehr als Lehrer arbeiten können wahrscheinlich.
Vor dem Urteil gab Höcke an, nichts von der ursprünglichen Verwendung der Parole gewusst zu haben. Doch angesichts der Tatsache, dass Höcke früher als Geschichtslehrer tätig war, hielt das Landgericht die Behauptung für unglaubwürdig und verurteilte Höcke zu genannter Geldstrafe. Fraglich bleibt allerdings, ob die Geldstrafe tatsächlich etwas bewirken kann. Seine politische Einstellung dürfte das Urteil wohl kaum tangieren. Auflösung des Neurechten Instituts für Staatspolitik um Götz Kubitschek. Das Institut für Staatspolitik, kurz IFS, um Götz Kubitschek löst sich, wohl aus Sorge vor einem Verbot, auf. Jahrelang gründete das Institut Akademien für die Neurechte-Szene in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Dabei knüpfte das IFS sowohl Verbindungen zur AfD und dem identitären Martin Sellner. Kubitschek selbst sagt, dass sich die Auflösung längst angebahnt hätte. Er selbst bezeichnet das IFS als durchlöchert, wie eine Scheibe auf dem Schießstand. Kubitscheks enger Freund und Faschist Björn Höcke verfasste nach der Auflösung einen emotionalen Nachruf auf das IFS. Doch Kubitschek plant lediglich eine Neuverteilung der Aufgaben. Die Sezession gehöre nun dem früheren Institutsleiter Erik Lehnert, der diese mit dem neuen Unternehmen Metapolitik fortführe. Kubitschek selbst hat die Unternehmergesellschaft Menschenpark gegründet, mit dem er weitere Akademien anbieten will. Es gilt also, Kubitschek und seine Nachfolgeprojekte weiterhin aufmerksam zu verfolgen. AfD-Einstufung als Verdachtsfall vor Gericht bestätigt. Nachdem der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall eingestuft hatte, ging die Partei in Berufung, um die Einstufung abzuwenden. Das urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster. Das OVG urteilte, dass das Vorgehen der Verfassungsschützer mit dem Grundgesetz, dem Europarecht und dem Völkerrecht vereinbar sei. Es sah außerdem hinreichenden Verdacht, dass die AfD plane, deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund nur einen rechtlich abgewerteten Status zuzuerkennen. AfD-Bundesvorstandsmitglied Roman Reusch kündigte an, dass die AfD gegen das Urteil vorgehen und sich an die nächsthöhere Instanz wenden werde. Ja, und heute haben wir einen ausführlicheren Beitrag zum Thema Strategien für die antifaschistische Bewegung. Die Europa- und Landtagswahlen stehen ins Haus und deswegen unternehmen wir einen kleinen Ausflug in die politische Theorie, um uns der Frage zu widmen, wie können wir den Rechtsruck stoppen? Dabei werden wir auch auf die antifaschistische Protestwelle gegen die Deportationspläne der AfD, die es Anfang 2024 gab, zurückblicken.
Das Ereignis. Antifa ergreift Gelegenheit. Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts geschieht und Wochen, in denen Jahrzehnte geschehen. Dieses Zitat wird Lenin zugeschrieben. Tatsächlich gesagt hat er es wahrscheinlich nie. In diesem Beitrag soll es um solche Wochen gehen. Denn immer wieder kommt es im gesellschaftlichen Leben zu solchen Zeitfenstern. Gerade in politischen Bewegungen. Eine schwedische Schülerin setzt sich 2018 mit einem Pappschild freitags auf die Straße und wenige Wochen später streiken SchülerInnen auf der ganzen Welt für mehr Klimaschutz. Eine Fahrpreiserhöhung in Chile sorgt dafür, dass das neoliberale System infrage gestellt wird. In solchen Momenten beginnt sich die Zeit, die man üblicherweise für eine stabile und lineare Abfolge hält, zu überschlagen. Wenn so ein Möglichkeitsfenster aufgeht, gibt es für politische Bewegungen viel zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Es besteht immer die Gefahr, wie ein Strohfeuer lediglich hell aufzuflackern und dann, ohne etwas zu hinterlassen, auszubrennen. Derartige Momente, derartige Zeitfenster sind eine Chance. Sie sind günstige Gelegenheiten, doch diese günstigen Gelegenheiten müssen auch beim Schopfe gepackt werden. Ganz konkret stelle ich mir in diesem Beitrag die Frage, waren die Anti-AfD-Proteste Anfang diesen Jahres solch ein Momentum? Inwiefern ist es der antifaschistischen Bewegung gelungen, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen? Zu Beginn des Jahres, Am 10. Januar erschien die Korrektivrecherche über das Treffen der AfD, bei dem Deportationspläne geschmiedet wurden. In den darauffolgenden Wochen kam es zu massiven Protesten. Von der größten Protestbewegung in der BRD ist die Rede. Die allererste dieser Demonstrationen fand am 11. Januar in Darmstadt statt. Die interventionistische Linke Darmstadt hatte diese allererste Demonstration initiiert. Auch wenn die Protestwelle nicht auf ihrem Mist gewachsen ist, irgendwie hatten sie den richtigen Riecher. Georg ist Mitglied der interventionistischen Linken Darmstadt und blickt auf diese Initialzündung zurück.
Der 11. Januar. Vorweg als Disclaimer, es ist jetzt nicht so, dass wir diese Bewegung, glaube ich, gestartet haben, aber wir waren de facto die Ersten. Was das danach auslösen würde, das hatten wir natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Der Tag lief im Prinzip so ab, dass wir eigentlich gleich nach der Veröffentlichung am 10. bei uns in der Gruppe, und ich glaube, es ging vielen so, ordentlich Wut im Bauch hatten, und wir haben dann im Prinzip gesagt, wir haben hier nichts zu verlieren. Wir melden so schnell wie möglich eine Spontandemonstration an. Wir sind dann ziemlich kraftvoll durch die Stadt gelaufen zum Büro der hiesigen CDU, weil die AfD in Darmstadt ein Büro direkt unterhält. Und zur CDU sind wir auch gegangen, weil wir für uns als Gruppe klar war, zumindest diesen Rechtsruck, den wir in den letzten Monaten auch davor schon erlebt haben, dass wir den breiter thematisieren müssen, als wenn wir uns nur auf die AfD fokussieren.
Die Tage nach dem 11. Januar waren eine besondere Zeit. Georg, seine MitstreiterInnen von der interventionistischen Linken Darmstadt und viele, viele weitere AntifaschistInnen deutschlandweit spürten so eine Wut, und eine riesige Protestwelle brach ab diesem Zeitpunkt los. Gerade mit Blick auf die anstehenden Landtags- und Europawahlen war es für viele tausende Menschen genau der richtige Moment, um auf die Straße zu gehen. In der politischen Theorie werden günstige Gelegenheiten, die man beim Schopfe packen muss, auch als Kairos-Momente bezeichnet. Kann man den Start der Anti-AfD-Protestwelle als Kairos-Moment bezeichnen? Dazu kommen wir später. Vorher müssen wir nochmal klären, was genau bedeutet das Konzept des Kairos? Der Begriff Kairos entstammt dem Altgriechischen, denn Kairos ist der Name des griechischen Gottes der günstigen Gelegenheiten. An der Stirn trägt dieser Gott einen gelockten Haarschopf und sein Hinterkopf ist rasiert. Denn Kairos, diesen Gott, muss man sprichwörtlich an seinem vorderen Schopf packen, bevor er vorübergeflogen ist. Die Wissenschaftlerin Julia Liss erforscht am Institut für Theologie und Politik in Münster die Schnittstelle von Befreiungstheologie und sozialen Bewegungen. Julia Liss versteht das Konzept des Kairos als einen anderen Zugang zu Zeitlichkeit. Ein neues Nachdenken über Zeit, die manchmal ganz anders ablaufen kann als sonst. Aus der Perspektive der Theologie und der politischen Theorie
erschließt sich der Kairos-Begriff sozusagen als eine andere Form des Zugangs des Nachdenkens über Zeit. Also es gibt ja im Griechischen die fortlaufende Zeit, die Chronos genannt wird, der lineare Verlauf und Ablauf der Zeit. Und Kairos ist gewissermaßen ein Gegenbegriff dazu, also die Jetztzeit, die Zeit des Augenblicks, die andere Seite, könnte man vielleicht auch philosophisch sagen, der Zeit, in dem der gegenwärtige Augenblick und seine Möglichkeit im Hinblick auf die Gestaltung der Geschichte, könnte man vielleicht politisch sagen, in den Vordergrund rückt.
Kairos-Momente sind also Momente, in denen die Zeit anders als sonst verläuft. Ganz besondere Augenblicke, in denen vielleicht sogar Geschichte gemacht werden kann.
In der Jetztzeit gibt es halt nicht nur dieses Fügen in die Unterdrückungsgeschichte, sondern auch die Frage, wie könnten wir eigentlich das Blatt wenden? Wie können wir uns nicht einfach nur der Katastrophe hingeben, sondern sagen, da muss es noch etwas anderes geben und diese Möglichkeit des anderen offen zu halten. Und ich glaube, das ist ein bisschen was anderes, als einfach eine Ableitung zu schaffen. Also zu sagen, wenn wir uns jetzt die politisch-ökonomischen Gegebenheiten angucken, welche Chancen und Möglichkeiten bieten sich darin, sondern erstmal zu schauen, wo gibt es eine Möglichkeit, den gegebenen Lauf der Dinge zu unterbrechen. Also das wäre für mich auch so eine Einsicht für Linke aus so einem Kairos-Augenblick. Also zum einen, dass linke Politik im Wesentlichen darin besteht, nach Unterbrechungsmomenten zu suchen. Und zum anderen, wo finde ich einen Anhaltspunkt, der über das Status quo, über das, was ableitbar ist aus den Dingen, wie sie sich nun mal entfalten und so, möglich ist.
Den Lauf der rassistischen Unterdrückungsverhältnisse unterbrechen und Faschismus ein Ende bereiten. Einen Moment finden, in dem die Möglichkeit einer anderen, besseren Welt greifbar wird. Einer Welt jenseits von autoritären, menschenfeindlichen Politiken. Den immer stärker werdenden Zulauf, den rechte Politiken bekommen, stoppen und unterbrechen. Das ist möglich, wenn man die günstige Gelegenheit beim Shop verpackt und nutzt. So oder so ähnlich lautet vielleicht die Bedeutung der Kairos-Theorie für die antifaschistische Bewegung. Und Kairos-Momente, die kann es auch heute noch geben. Dabei darf man allerdings, so Julia Liss, das Kairos-Konzept weder zu groß noch zu klein denken. Julia Liss benennt dies als zwei Gefahren beim Nachdenken über Kairos-Momente heute.
Zum einen wäre eine Gefahr, diesen Kairos-Moment, im Grunde ist dann Kairos nur der Moment der wirklichen Wendung, also die große Revolution und so. Und dann habe ich sozusagen viele historische oder politische Epochen, in denen ich von Kairos ja dann gar nicht sprechen kann, weil eine revolutionäre Situation nicht gegeben ist. Das, glaube ich, wäre die eine Gefahr. Die andere Gefahr, die ist interessanterweise sowohl politisch wie theologisch gegeben, Unterbrechung zu klein zu denken und deswegen zu sagen, im Grunde ist ja alles Unterbrechung. Wenn Leute einen Protest machen, wenn sie auf die Straße gehen, vielleicht sogar wenn sie eine Petition unterschreiben, dann stellen sie sich ja irgendwie den Verhältnissen entgegen. Das könnte ich alles schon als Kairos und Unterbrechung sehen. Und ich glaube, also das eine, die erste Gefahr liegt auf der Hand, wenn ich natürlich das sozusagen zu sehr in eine Zukunft projiziere, verpasse ich vielleicht eben auch die Möglichkeiten, die in den anderen Augenblicken der Geschichte stecken. Wenn ich aber jetzt sage, alles ist im Grunde schon Unterbrechung und ist damit Kairos, dann banalisiere ich auch ein bisschen diesen Kairos-Moment.
Ein Kairos kann also nicht irgendein x-beliebiges Event sein. Den Begriff aber nur für die ganz große Revolution zu reservieren, ist auch nicht richtig. Auch Georg habe ich auf das Konzept des Kairos angesprochen. Dem Konzept lassen sich wertvolle Einsichten für die antifaschistische Arbeit abgewinnen. Aber ob man den Beginn der Proteste als Kairos-Moment bezeichnen kann, da ist Georg nicht ganz überzeugt, sondern eher hin und her gerissen. Ihm ist es wichtig,
zu unterscheiden, dass wir jetzt hier, glaube ich, nicht von revolutionären Momenten reden, sondern eher ist eigentlich in einer defensiven Situation auch sind, indem wir versuchen, irgendwie ein bisschen jeden Halm zu greifen, um der autoritären Formierung global etwas entgegenzusetzen. Trotzdem, diese Auswahl des Momentes, ganz wichtig, aber ich glaube, was wichtig dabei ist, und das sagt ja auch das Konzept, dass es man nicht darauf warten konnte, dass so etwas passiert. Also solche Kairos-Momente, wenn man das jetzt so will, für dieses Bewegungshoch Anfang des Jahres, können auch aktiv herbeigeführt werden. Diese Momente muss man sich herbeiführen und auch dann am Schopfe packen.
Um eine günstige Gelegenheit beim Schopfe zu packen, dafür muss man vorbereitet sein. Georg beschreibt, inwiefern seine politische Gruppe, die interventionistische Linke, darauf vorbereitet war, eine Gelegenheit zu ergreifen.
Also wir haben uns nicht explizit auf diesen Moment vorbereitet, aber ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist, dass man solche Momente nutzen kann. Wie gesagt, das betrifft jetzt wirklich nicht nur die interventionistische Linke Darmstadt, sondern sozusagen alle politisch Aktiven da draußen, ist, dass man eben trotzdem in organisierten Zusammenhängen ist und aus diesem Zusammenhängen auch den Mut entwickelt und auch die Fähigkeit entwickelt, Protest zu schreiben. Insgesamt als linksradikale politische Organisierung sind wir immer wieder damit konfrontiert, dass wir mit offenen Situationen umgehen müssen. Und tendenziell sogar noch mehr vielleicht als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Die Geschwindigkeit, mit der sozusagen krisenhafte Momente eintreten, ist eklatant. Wir haben die Häufung von Krisen, Kriegen und Pandemie wären da jetzt Beispiele. Wir haben gleichzeitig aber auch im Internet gerade über Internet vermittelte Kommunikation rasante Empörungswellen, die schnell aufflammen können und die man auch nicht so richtig vorhersehen kann. Und darauf flexibel reagieren zu können, muss man sich zur Aufgabe machen oder sich darauf einstellen. Also Masterpläne können wir dafür nicht entwickeln, aber wir müssen uns als politische Subjekte verstehen, die dann eben in der Lage sind oder den Mut aufbringen können, politisch zu handeln.
Auch Julia Liss habe ich darauf angesprochen, inwiefern man das Ausbrechen der Anti-AfD-Bewegung als Kairos-Moment verstehen kann. Julia Liss sieht das eher kritisch. Für sie ist der Start der Bewegung nicht unbedingt ein Kairos-Moment. Sie kritisiert, dass der Anti-AfD-Bewegung nicht wirklich gelungen sei, über die Zustände in diesen Zeiten hinauszugehen. Auf die Frage, ob man von einem Kairos-Moment im Januar diesen Jahres bei den Anti-AfD-Protesten sprechen kann, sagt Julia Liss:
Tja, da wäre ich eher ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich sagen würde, mir fehlt da so etwas tatsächlich der unterbrechende Moment insgesamt dieser Protestwelle im Vergleich zum herrschenden Status quo. Also wenn wir uns angucken, wie im Moment die Herrschafts- und Regierungsverhältnisse aussehen, gab es ja sozusagen in Vorgeschichte zu dieser Korrektivrecherche eine Entwicklung auch der Bundesregierung, die zum Beispiel auch ganz konkret im Bereich Flucht und Migration, mit dem ich mich ja auch immer wieder beschäftige, ganz eindeutig darauf hinwies, die Grünen verschärfen jetzt das Grenzregime auch auf europäischer Ebene, das, was dort unternommen wird, und Deportation, die man ja dann lieber mit dem etwas bürokratischeren und vorsichtigeren Begriff der Abschiebung benennt, sind im Grunde an der Tagesordnung. Und die berechtigte Empörung über das, was da bei diesen Korrektivrecherchen rausgekommen ist, hatte natürlich, fand ich, immer so einen Moment der Schwäche darin, dass es ihr aus meiner Sicht nicht gelungen ist, zu artikulieren, dass das, was die AfD da vordenkt, ja im Grunde etwas ist, das zu weiten Teilen von der herrschenden Politik der anderen Parteien weitgehend dann nachvollzogen und mitgetragen wird. Ich glaube, ein Kairos-Moment wäre eine Mobilisierung, der es gelingen würde, das zu unterbrechen und in Frage zu stellen, und dass deswegen dieser Unterbrechungsmoment darin nicht so wirklich möglich wurde.
Den Anti-AfD-Protesten ist es also nicht wirklich gelungen, den Lauf der rassistischen Unterdrückungsverhältnisse zu unterbrechen, so Julia Liss. Vielmehr bestehe eine Kontinuität zwischen dem Rassismus der AfD und rassistischen Abschiebepraktiken der bürgerlichen Mitte. Auch Georg weist darauf hin, dass teilweise bürgerliche Kräfte die Demonstrationen sehr bestimmten. Die Proteste seien zwar zu Beginn sehr ermutigend gewesen, doch, so Georg:
Gleichzeitig haben wir aber auch relativ schnell gemerkt, dass bei weiteren Kundgebungen, die es dann später gab, der Ton, wie das besprochen wird, der Protest gegen die AfD und auch die Töne, die auf den Protesten angeschlagen haben, sich schon irgendwie verändert haben, sodass wir ein bisschen rausgekommen sind aus unserer linksradikalen Spontandemonstration Wohlfühlblase. Und ich habe jetzt prinzipiell kein Problem, was häufig ja auch kritisiert wurde, dass diese Proteste jetzt zu sehr in die Breite gegangen sind und versuchen, möglichst viele Akteure mit einzubinden, die auch unterschiedlichen politischen Hintergrund haben. Das finde ich eher gut, solche Zusammenkünfte zu schaffen, weil das schon auch eine Bühne ist, die wir immer wieder nutzen können. Aber der Ton hat sich schon geändert und war dann nicht mehr so, wie wir uns das gerne vorgestellt haben.
Gelegenheiten, Möglichkeitsfenster. Bevor die antifaschistische Bewegung Kairos-Momente ergreifen, die günstige Gelegenheit beim Schopfe packen kann, müsste sie zunächst die Idee einer wirklich anderen Gesellschaft denken. Julia Liss will im Grunde auf ein radikales Umdenken hinaus.
Ja, ich glaube, das Erste wäre, dass wir überhaupt diese Möglichkeit anerkennen, sage ich jetzt mal, wir als Antifaschistinnen, als Linke, wie auch immer, dass es etwas anderes geben kann oder geben muss als das herrschende Status quo. Jetzt würde man zuerst denken, na, das ist ja nicht sehr viel. Das ist ja eigentlich doch ziemlich selbstverständlich, dass man das glaubt. Wieso würde man sonst irgendwie linke oder antikapitalistische Politik oder so machen wollen? Aber mir scheint es doch, dass das manchmal in diesen Zeiten, in denen wir leben, eben sehr schwer ist, die Möglichkeit eines grundsätzlich Neuen in der Geschichte aufrechtzuerhalten. Für mich wäre die erste Frage, daran zu arbeiten, was bedeutet denn die Möglichkeit eines Neuen von etwas, was ich Transzendenz nennen würde, also etwas, das sich nicht ableiten lässt aus unserer momentanen politischen, historischen, ökonomischen Situation. Wo wäre die denn überhaupt gegeben? Und ich glaube, dass wir in Zeiten leben, wo das alles gar nicht so auf der Hand liegt. Also wo es nicht so ist, dass wir einfach sagen können, naja, die günstigen Gelegenheiten, die liegen auf der Straße. Wir tun einfach nur so wenig, um sie zu bestimmen oder zu ergreifen. Und dass deswegen in der Situation, in der wir sind, es schon wichtig ist, sehr deutlich darüber zu reflektieren, also wie funktioniert eigentlich Macht und Herrschaft, wieso sitzt sie auch so tief im Sattel, wie durchdringt und bestimmt sie die Subjektivitäten der Menschen. Ich habe so die kritische Analyse, dass wir da oft auch in den letzten Monaten und Jahren vielleicht so ein bisschen atemlos waren, weil schnell dann immer so eine große Hoffnung aufkommt. Genau, jetzt kommt die AfD-Mobilisierung, jetzt kommt der heiße Herbst oder so. Und dem sozusagen so ein Stück weit auch nachhecheln. Und vielleicht deswegen auch wäre sozusagen mein Vorschlag, erstmal ein Stück zurückzutreten und uns anzugucken, an welcher historischen Situation stehen wir. Das fände ich das erste Wichtige, was zu tun wäre.
Ja, sehr interessant. Julia Liss sieht es also durchaus als relevant für die antifaschistische Bewegung an, günstige Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Wenn diese Kairos-Momente jedoch wirklich hin zu einem Bruch mit den herrschenden Unterdrückungsverhältnissen führen sollen, dann muss der antifaschistischen Bewegung zunächst die Möglichkeit einer besseren Welt gewahr werden. Eine andere Welt ist möglich. Diesen Gedanken ernst zu nehmen, sei viel wichtiger, als ständig auf der Suche nach der nächsten guten Gelegenheit zu sein, so Julia Liss. Denn sonst ist ein Kairos-Moment doch nur eine schnelle Nummer, ein Strohfeuer, das nichts an den politischen Zuständen ändert, sondern vielmehr in Kontinuität mit ihnen bleibt. Julia Liss plädiert also dafür, innezuhalten und die gegenwärtigen Zustände zu analysieren, ein Stück zurückzutreten, im Gegensatz zu Georg. Georg hat eher sich beschleunigende Krisendynamiken vor Augen, offene Situationen, wie er sagt, die es erforderlich machen, schnell und agil einzugreifen. Auch Georg betont, wie relevant es ist, sich nicht in den beschleunigten politischen Diskursen der Gegenwart zu verfangen. Dennoch fällt sein Schlussplädoyer anders aus.
Also solche Momente zu nutzen, ist natürlich immer nur der erste Schritt. Viele politische Akteure überall haben große Kundgebungen organisiert, sind auch überwältigt gewesen von der Resonanz, die das erfahren hat. Aber es bleibt dabei, dass diese Momente immer nur der erste Schritt sind und man sich relativ schnell dann auch schon Gedanken machen muss, gerade angesichts der Beschleunigung von politischen Diskursen, von politischen Entwicklungen, die man dann als nächstes handelt. Also was ist der zweite Schritt, was ist der dritte Schritt? Und wir darüber nachdenken müssen, ob wir AfD-Bundesparteitage wieder blockieren, ob wir verstärkt sozusagen wieder mit unseren Freundinnen und Freunden, die in der Provinz unterwegs sind, zusammenarbeiten. Diese weiteren Schritte sind jetzt noch offen.
Das war der Beitrag »Das Ereignis Antifa ergreift«. Gelegenheit über die Anti-AfD-Proteste Anfang 2024, das Konzept des Kairos-Moment und antifaschistische Strategien gegen den Rechtsruck. Zu hören waren Julia Liss vom Institut für Theologie und Politik in Münster und Georg von der Interventionistischen Linken Darmstadt. Und falls ihr aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr, dass Georg am Ende des Gesprächs über Blockaden von AfD-Parteitagen gesprochen hat. Falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr an Blockadeaktionen gegen den Bundesparteitag der AfD in Essen teilnehmen, die für Ende Juni geplant sind. Auf www.widersetzen.com findet ihr mehr Informationen dazu. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeu-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Eberhard Tennstedt. Eberhard Tennstedt wurde am 5. Mai 1994 beim Überfall auf Wohnungslose in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt getötet. Eberhard Tennstedt war wohnungslos. In der Tatnacht saß er gemeinsam mit einem Freund auf einer Parkbank in der Nähe eines Kiosks. Der Betreiber des Kiosks forderte drei Rechtsradikale auf, Eberhard Tennstedt und seinen Freund zu vertreiben. Diese schlugen auf ihre Opfer ein und trieben sie mit einer Gaspistole in einen Fluss, wo Eberhard Tennstedt ertrank. Im Dezember 1994 wurde der Haupttäter wegen Aussetzung einer hilflosen Person und Körperverletzung mit Todesfolge zu einer dreijährigen Jugendstrafe verurteilt. Der Kioskbesitzer sowie die beiden Mittäter wurden zu Bewährungsstrafen zwischen 9 Monaten und einem Jahr verurteilt. Der Richter betonte, dass die Feindschaft gegenüber Wohnungslosen zur Tat geführt hat, bei der es sich um eine Machtdemonstration gegenüber Schwächeren gehandelt habe. 2021 wurde an 8 verschiedenen Tatorten rechter Morde in Sachsen-Anhalt den Opfern gedacht, darunter auch Eberhard Tennstedt. Wir erinnern an Andreas Pietzrak. Andreas Pietzrak wurde in der Nacht zum 6. Mai 2006 an dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses im Bayerischen Platin von einem Neonazi verprügelt, beraubt und angezündet. Zuvor trank er zu dem Zeitpunkt wohnungslose Pietzrak gemeinsam mit den Tätern. Die Täter hatten ihn zuvor mehrfach gemeinsam mit anderen Neonazis misshandelt. Pietzrak starb durch die schweren Verletzungen. Das Landgericht Degendorf verurteilte den Täter wegen Raubmordes zu einer 9-jährigen Haftstrafe. Obwohl das Gericht im Prozessverlauf und im Urteil die rechte Orientierung des Täters thematisierte, wird Andreas Pietzrak nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Matthias Knabe. Am 8. Mai 1991 wurde Matthias Knabe bei Gifhorn in Niedersachsen von 15 rechten Skinheads angegriffen. Während des Angriffs hetzten die Täter ihn auf eine Straße. Dort erfasste ihn ein Auto und Matthias Knabe erlitt schwere Hirnverletzungen. Etwa ein Jahr später starb er an den Folgen der Verletzungen. Das Landgericht Hildesheim verurteilte einen der Täter zu 2 Jahren Haft. Das Gericht entschied sich für die geringere Strafe, da es annahm, Matthias Knabe sei von selbst vor das Auto gelaufen. Augenzeugen hingegen berichten davon, dass es von den Skinheads auf die Straße gestoßen worden sei. Matthias Knabe ist nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Bernd Griegold. Am 8. Mai 1996 wurde Bernd Griegold in Leipzig-Waren auf offener Straße von 3 Neonazis brutal zusammengeschlagen, gequält und anschließend erstochen. Der Anlass für die brutale Ermordung war der Hass der Täter auf Homosexuelle. Griegolds Sexualität war in der Nachbarschaft bekannt und auch die 3 Neonazis wussten davon. Nach der Tat prahlen die 3 Täter in ihrem Umfeld mit dem Mord. Dies führte zu Ermittlungen. Das Landgericht Leipzig sah in seinem Urteil keinen Zusammenhang zwischen der rechten Gesinnung der Täter und dem homofeindlichen Beleidigungen während der Tat. Bernd Griegold wird nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Augustin Blotzki. Am 8. Mai 1997 wurde Augustin Blotzki in Königs Wusterhausen in Brandenburg von einer Gruppe junger Neonazis zu Tode geprügelt. Die Täter beschlossen, in den Morgenstunden ihren Nachbar Stress zu machen. Sie stiegen über den Balkon in Blotzkis Wohnung ein, schlugen auf ihn ein und verwüsteten seine Wohnung. Nach einer Stunde kam die rechte Gruppe wieder. Sie beleidigten und misshandelten ihn. Blotzki erlag seinen Verletzungen. Augustin Blotzkis Leiche wurde erst eine Woche später gefunden. Das Landgericht Potsdam erkennt Augustin Blotzki als Opfer rechter Gewalt an. Wir erinnern an Thorsten Lamprecht. Am 9. Mai 1992 wurde Thorsten Lamprecht bei einem Überfall von etwa 60 Skinheads auf einer Punkparty in dem Magdeburger Lokal Elbterrassen mit einem Baseballschläger angegriffen. Er erlag seinen Verletzungen 2 Tage später. Im Oktober 1992 begann ein Prozess gegen 5 Täter, die nach 15 Verhandlungstagen am 14. Dezember 1992 zu Jugend- und Haftstrafen zwischen 2 und 6 Jahren verurteilt, wovon 2 zur Bewährung ausgesetzt wurden. Später folgten Gerichtsverfahren gegen eine verhältnismäßig kleine Zahl anderer Täter. ProzessbeobachterInnen sprechen von einem unglaublichen Versagen der Polizei. Obwohl diese bereits im Vorfeld Informationen hatten, wurde lediglich 1/3 der Tatbeteiligten überhaupt ermittelt. Zudem hatten die Neonazis genügend Zeit, ihre Aussagen vor Gericht miteinander abzusprechen und sich somit gegenseitig Alibis zu verschaffen. Das Magdeburger Landgericht erkennt Thorsten Lamprecht als Opfer rechter Gewalt an. Wir erinnern an Klaus-Dieter Lehmann. Der 19-jährige Klaus-Dieter Lehmann wurde am 15. Mai 2002 von zwei Neonazis gequält und ermordet. Klaus-Dieter Lehmann wohnte in einer betreuten Wohngemeinschaft für behinderte Menschen. Dort suchten ihn die 17- und 19-jährigen Täter auf und treten auf ihn ein. Er stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus an den Folgen der Tritte auf den Kopf. Das Landgericht Neubrandenburg verurteilt die Täter wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 6 Jahren und 9 Monaten und zu 3,5 Jahren Haft. Trotz wiederholter rassistischer und behindertenfeindlicher Aussagen der Täter erkennt das Gericht die Tat nicht als politisch motiviert an. Klaus-Dieter Lehmann ist vom Staat bis heute nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Freitag, dem 17. Mai, zeigen Markus Liske, Manja Prekels und der Singende Tresen ihr Konzertprogramm »Das seid ihr Hunde wert« in der Kammer, eine Geisterbeschwörung zum 90. Todestag von Erich Mühsam. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 1934 wurde der Antifaschist, begnadete Schüttelreimer, Humorist und Revolutionär Erich Mühsam im KZ Oranienburg ermordet. Er war zweifellos eine der wichtigsten literarischen und politischen Stimmen des beginnenden 20. Jahrhunderts in Deutschland. Am 17. Mai in Magdeburg in der Maybachstraße 8 habt ihr die Möglichkeit, für die Rechte von Bi-, Inter- und Transpersonen einzustehen, denn dafür wird anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit durch die AIDS-Hilfe Sachsen-Anhalt Nord e.V. eingeladen. Unter dem Motto »Vom Mittelalter in die Moderne und nicht wieder zurück« geht es um 15 Uhr los. Um 16 Uhr wird es eine Podiumsdiskussion geben und der Abend wird dann ab 17 Uhr mit Geschwätz, Bier und Wein abgerundet. Am 18. Mai findet dann den ganzen Tag in Merseburg das queer-feministische Festival Lückenlos statt. Neben Workshops, Kurzfilmen, Siebdruck, Sticken, Vorträgen, Leseecke und Upcycling kann bis in die späte Stunde getanzt werden. Los geht es im Mehrgenerationenhaus am Rossmarkt 2 um 11 Uhr. Weitere Informationen findet ihr unter www.lückenlos-festival.de. Seit August 2023 stehen in Jena 4 Mitglieder der Eisenacher Nazi-Gruppe Knockout 51 vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, Körperverletzungen begangen, Waffen zusammengetragen und Schießtrainings durchgeführt zu haben. Mit dem geplanten Ziel, Linke zu ermorden. Das Oberlandesgericht führt momentan ein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Angeklagten bewegen sich aber momentan noch auf freiem Fuß. Die antifaschistische Aktion ruft aus diesem Anlass am 18. Mai 2024 um 15 Uhr am Fichteplatz in Jena unter dem Motto »Geschichte ernst nehmen, Naziterror stoppen« zu einer Demonstration auf. Arbeit macht frei, prangerte am Lagertor von Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen und anderorts. Der Schriftsteller Nicolas Lelle arbeitet in seinem Buch Arbeit macht frei, Annäherung an eine NS-Devise, diese schreckliche Zeit auf und stellt zentrale Überlegungen auf, welche die Gesellschaft befähigen soll, sich der Vergangenheit in der Gegenwart zu stellen. Der Mitarbeiter der Amadeu-Antonio-Stiftung und mehrfacher Publizist wird am Dienstag, dem 21. Mai, in der Coburger Straße 3 in Leipzig aus seinem Werk vorlesen und mit dem Publikum darüber diskutieren. Los geht es um 19 Uhr. Und das waren die Antifa-Nachrichten für den 16. Mai 2024.